Cannstatt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Es war ein spritziger Freitagabend am Neckarpark. In vielerlei Hinsicht. Nicht nur sportlich, auch wenn wir uns natürlich in der 182. Folge des Podcasts voll und ganz auf den Sport fokussieren. Philipp Meisel, hi.
Voll und ganz, Christian Pavlitsch. Ich grüße gehen raus an euch da draußen. Und ich würde gerne wissen, das kannst du mir im Nachgang gerne noch erklären, wie viel schlaflose Nächte du zugebracht hast, bis du dir den Spruch zurechtlegen konntest, um die Sendung zu eröffnen.
Ja, da können wir mal bei anderer Gelegenheit vielleicht noch darüber diskutieren und ein kleines Making-of machen oder so. Nein, aber im Großen und Ganzen sind das natürlich schon so ein paar Sprüche. Grüße übrigens an der Stelle an den Kollegen Brinkhoff, der uns irgendwie am Montag schon irgendwie 50 dieser Sprüche weggenommen hat, die wir uns möglicherweise auf die Shortlist gepackt hatten. Danke dafür. Das ist natürlich eine witzige Geschichte rund um das Spiel gewesen, worauf wir jetzt aber nicht so dringend eingehen, denn wir haben ja einen Gesprächspartner, mit dem wir über die elementaren Dinge rund um den VfB Stuttgart sprechen wollen und müssen. Carlos Ubina aus unserer Sportredaktion ist heute bei uns. Carlos, grüß dich.
Ja, hallo. Freue mich, mal wieder hier am Ball sein zu dürfen.
Wir freuen uns auch, denn es gibt nicht nur das Spiel gegen den ersten FSV Mainz 05 nochmal zu roundupen. Es gilt auch nicht nur auf das Spiel gegen Hertha BSC vorauszuschauen, die ihres Zeichens mit neuem Trainer ihre Aufwartung machen am Sonntagnachmittag in Bad Cannstatt, sondern auch ein Thema, das in den vergangenen Tagen aufgeploppt ist in unserer Redaktion mit einem Interview mit Sportdirektor Sven Mislintat, mit dem du dich unterhalten konntest, Carlos. Und deswegen haben wir dich natürlich auch mit dazu geholt, um über diese ganze Thematik en Detail zu sprechen. Aber ich würde sagen, an erster Stelle, Philipp, quatschen wir über das Sportliche am Freitagabend gegen die Rheinhessen.
Sehr schön, dass du es nochmal explizit betont hast, dass es um das Sportliche geht und nicht um das, was sich in Hotelzimmern rund ums Stadion abgespielt hat. Ich habe mich sehr gefreut tatsächlich am Freitagabend. Zum einen, dass der VfB gewonnen hat, aber noch viel mehr, in welcher Art und Weise er das getan hat. Ja, ich glaube, das tut der Mannschaft extrem gut, dieses Spiel so schön dreckig eingesackt zu haben. Ja, das war jetzt kein Spiel, wo du, ich sag mal, sportliche Glanzlichter setzen konntest, wo du, wie die Trainer so oft so schön sagen, die Sterne vom Himmel gespielt hast, sondern es war eben eine konzentrierte Mannschaftsleistung, defensiv, Waldemar Anton vielleicht mal rausgenommen, der vor allem in der ersten Halbzeit ordentlich gewackelt hat, ansonsten aber sehr stabil und das auf den Platz gebracht, was du eben brauchst, um Fußballspiele erfolgreich zu bestreiten, diese berühmten Grundtugenden, ja, Einsatz, Wille, Leidenschaft, Laufbereitschaft, die Bereitschaft, dem anderen auch mal seinen Fehler auszubügeln, und das hat am Ende gegen die Mainzer zum Erfolg geführt, zumindest meiner Ansicht nach. Carlos, deine Einschätzung?
Ja, also grundsätzlich kann ich dazu stimmen. Ich finde auch, wenn eine Mannschaft, zumal eine personell stark gebeutelte Mannschaft, aus, sag ich mal, so einer Negativserie kommt, 5 Bundesligaspiele nacheinander nicht gewinnen konnte, und dann in dieser Art und Weise den Aufwärtstrend, den es ja schon fußballerisch in Dortmund gab, fortsetzt, geschlossen auftritt, wirklich gut verteidigt, aber auch für die Offensive in sag ich mal, einen funktionierenden Plan hatte, dann ist es beachtlich, wie wichtig die Punkte sind. Darüber brauchen wir ja gar nicht groß diskutieren, dass dann zwei Spieler sozusagen die Tore erzielt haben, die ansonsten, sag ich mal, in der Torschützenliste nicht ganz vorne auftauchen, mit Borna Sosa und Hiroki Ito, finde ich auch bemerkenswert, dass da einfach Spieler jetzt auch in, sag ich mal, im letzten Drittel, wie die Trainer gerne sagen, da Verantwortung übernehmen und auch gut zum Abschluss kommen. Das war insgesamt schon ein gutes Paket für den VfB, muss man schon sagen.
Bin ja ganz ehrlich, mir sind das so ein bisschen die liebsten Siege immer. So diese bisschen schmutzigen, wenn du gerade, so wie Carlos hat es angesprochen, aus so einer Negativserie kommst, und dann brauchst du genau sowas. Wobei so dreckig der Sieg war, so schön waren die beiden Tore. Also eins wie das andere, sehr, sehr, sehr sehenswert. Und ich musste ja persönlich den ganzen zweiten Durchgang, als dann das 2-1 stand für den VfB, ich musste 40 Minuten lang an Jonas Bischofberger denken und mir jedes Mal einreden, er hat uns das ja letzte Woche in der Taktikanalyse gesagt, wenn die Mainzer gezwungen sind, nach vorne was zu unternehmen, da sind sie eigentlich nicht so gut. Und ich habe die ganze Zeit dran gedacht, komm Jonas, du hast recht, wir wissen es. Die kriegen es nicht so hin, wenn sie das Spiel selbst machen müssen. Und hatte zeitlang so ein bisschen Bedenken, ob das wirklich funktioniert, auch defensiv, das alles über die Zeit zu bringen. Aber im Großen und Ganzen hat der Jonas halt mal wieder geliefert. Ja, die Mainzer hatten wirklich ein Problem damit, das Heft des Handels in die Hand zu nehmen. Der VfB hat das in ganz großen Teilen sauber wegverteidigt. Und ich fand auch so Sachen wie, ich weiß, das gefällt vielleicht auch nicht jedem, aber die Art und Weise, wie der VfB diese 4 Minuten Nachspielzeit über die Bühne gebracht hat, mit da nochmal an der Eckfahne und da Dinos Mavropanos nochmal einen raus. So, das war bitter nötig, das hat's gebraucht.
Ja, unterstreicht aber, glaube ich, auch das, was ich eingangs versucht habe zu sagen, diese unbedingte Gier und Galligkeit, die man einfach braucht für solche Spiele. Ich meine, die Szene, wo Borna Sosa und Teto Klimowicz an der Eckfahne da alles irgendwie geben, um diesen Ball zu verteidigen. Oder Mavropanos, der hätte Florian Müller eh nicht zurückgehalten. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, welcher Mainz das war, Onisivo oder so. Der hätte den aufgefressen, glaube ich, ja, wenn da nicht einer dazwischen gegangen wäre. Und das, dann hat man sich auch mal hier und da ein bisschen hingelegt, was man ja gerne, wenn es andersrum läuft, bemängelt. Aber das gehört halt einfach auch dazu.
Ja, das wird ja sonst gern den uns Südländern zugesprochen, dass man sich gern mal hinlegt. Das ist wahr, aber eine gewisse Cleverness gehört ja auch beim Fußball dazu. Ich habe ja die Einschätzung, dass der Dinos Mavropanos nicht nur einen Mainzer gefressen hätte, sondern womöglich 2 bis 3 und hinterher dann vielleicht noch den Florian Müller ein bisschen als Dessert. Also der war on fire. Das ist übrigens jetzt mal über den Platz hinaus ein Spieler, der auch in der Kabine immer wichtiger wird mit seinem Siegeswillen, den er da demonstriert. Und das ist gerade gegen so Gegner wie Mainz, finde ich, gut und nötig, weil wenn man es ein bisschen so sehen will, haben die Stuttgarter jetzt die Mainzer mit den eigenen Waffen geschlagen, weil normalerweise sind die Mainzer giftig, gallig, unbequem. Und jetzt hat es der VfB ganz gut hingekriegt.
Und stark im Umschalten, Carlos. Vielleicht hören wir aber, bevor wir uns noch 1, 2 Unterschiedsspielern, zumindest für mein Dafürhalten, am vergangenen Wochenende widmen, erstmal, was Steffen Görsdorf uns diese Woche zu sagen hat, unser Datenexperte vom Institut für Spielanalyse aus Berlin. Steffen, bitteschön.
Der VfB Stuttgart kann es noch. Nach 3 Niederlagen in Folge fuhr der VfB am 13. Spieltag endlich mal wieder einen Sieg ein. Bei 2:1 rangen die Schwaben die Gäste aus Mainz nieder. Mögen die Tore absolute Leckerbissen gewesen sein, kann man das vom restlichen Spiel nicht zwingend behaupten. Das war jedoch auch nicht anders zu erwarten. Schließlich musste der VfB Stuttgart gegen die vermeintlich derzeit drittbeste Abwehr der Bundesliga ran. Bis zum Anpfiff am Freitagabend kassierten die Mainzer erst 12 Gegentore, ließen darüber hinaus am zweitwenigsten Schüsse der Gegner zu. Lediglich der FC Bayern München stellt in diesen Tagen die gegnerische Offensivabteilung noch öfter kalt. Auch die Stuttgarter kamen nur auf 8 Abschlüsse. 3 gingen auf den Kasten vom Mainzer Torhüter, 2 war auch mitten rein ins Glück. Dass mit den so wichtigen 3 Punkten klappte, lag auch am Comeback von Omar Mamouche. Der Ägypter fehlte seit dem 9. Spieltag verletzungsbedingt. Da nicht nur er, sondern gleich eine ganze Reihe von Stürmern fehlten, agierte der VfB Stuttgart in der Offensive oft zahnlos. Mit dem Comeback der Leihgabe aus Wolfsburg wird nun wieder attackiert. Und das im Höchsttempo. Mamouche erzielte in der Partie gegen Mainz die Höchstgeschwindigkeit von 34,12 km/h. Am Freitagabend war auf dem Rasen keiner schneller unterwegs. Sein nimmermüdes Anlaufen und Attackieren der gegnerischen Defensivkette sorgte für permanenten Stress bei Mainz 05. Zwar zog er bei seinen Aktivitäten auch 3 Fouls, gewann aber dennoch 41% seiner Zweikämpfe. Für spielerische Elemente sorgte Mamouche ebenfalls, insbesondere beim Siegtreffer. Das Traumtor von Borna Sosa leitete der Ägypter zunächst per Einwurf ein und spielte dann den Pre-Assist, bevor der Kroate, bedient von Orel Mangala, den Ball sehenswert unter die Latte nagelte. Am Ende brachte es Mamouche auf 4 Torschussbeteiligung, 2 davon gab er selbst ab, einen weiteren Abschluss legte der Angreifer aber auf. Lediglich Siegtorschütze Borna Sosa kam am Freitagabend mit 5 Torschussbeteiligung auf einen höheren Wert. Dass nun auch Silas zurück auf den Platz ist, sollte Mut für das kommende Spiel machen. In einem echten Kellerduell empfängt der VfB Stuttgart seinen Ex-Trainer Taifun Gorkut, der seit dieser Woche Cheftrainer von Hertha BSC ist. Man darf gespannt sein, ob der neue Coach in den wenigen Tagen die eklatanten Schwächen des selbsternannten Big City Clubs in den Griff bekommt. Mit 10 Gegentoren im Umschaltverhalten und 11 Gegentreffern Treffer nach ruhenden Bällen, passt die alte Dame perfekt ins Beuteschema der Schwaben und stellt die derzeit zweitschlechteste Abwehr der Bundesliga.
Vielen Dank in die Hauptstadt an Steffen und ja, wieder interessante Einblicke, die er uns da geliefert hat. Und ja, also auf ein, zwei Personalien können wir auch noch ein bisschen im Detail eingehen. Und ein Name ist natürlich auch schon gefallen, Omar Marmoush, der wieder zurück war und ja auch das alles so ein bisschen verkörpert hat, ne? Diese ganze Galligkeit, diesen Willen. Er hat ja schon mal in Frankfurt einen ziemlich guten Auftritt in der Hinsicht gehabt. Das ist so ein Spieler gewesen, wo du auch in der einen oder anderen Situation gemerkt hast, da müssen sich die Mainzer jetzt auch ein bisschen konzentrieren. Auf wen verteidigen sie jetzt eigentlich? Das war gegen den VfB ohne Marmoush oder ohne einen solchen Spielertypen eher einfacher. Und da hat man schon gemerkt, da ist ein zusätzlicher Faktor drin, ne?
Absolut. Ich bin ja gerade versucht, mir so laut auf die Schulter zu klopfen, dass ihr Hörer es draußen sogar hören könnt. Denn ich habe es letzte Woche erahnt, gespürt, dass dieser Spieler einen Unterschied machen kann. Er hat das gemacht. Nur mal ein paar random Stats. Ja, über 10 Kilometer, glaube 10,5 gelaufen mit 35 km/h plus ein paar Zerquetsche, der schnellste Sprint auf dem Platz. Ständiger Unruheherd, kaum zu greifen, weil so viel unterwegs. Und halt auch diese Traute, einfach immer ins 1-gegen-1 zu gehen. Nie vorher zu überlegen, zu machen, was passiert, wenn, sondern erstmal den Versuch unternehmen. Ja, und dieses Selbstbewusstsein hat er dann auch auf die restliche Mannschaft übertragen, zumindest für mein Dafürhalten. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht, auch wenn er jetzt nicht direkt an Treffern oder sich aufs Scorerboard gebracht hat. Aber das war schon ein Faktor. Carlos, meinst du, mich unterstützen zu können in der Annahme, oder?
Ja, uneingeschränkt, natürlich. Omar Marmoush hat es ja gleich von Beginn an irgendwie gezeigt mit seiner ersten Aktion, mit seinem ersten Abschluss. Und tatsächlich ist es so, dass man oldschool sagen würde, der Philipp hat es auch erwähnt, ein Unruheherd. Ja, die Abwehr weiß nicht, wann sie ihn wo packen soll, weil er überall auftaucht in der Offensive, mal im Zentrum, mal im Strafraum, mal lässt er sich zurückfallen, mal ist er rechts, mal ist er links. Da ist es natürlich schwer, dann für eine Defensive ihn zu packen. Und dem VfB hat genau das gut getan, dass er in gewisser Weise unberechenbarer war. Das ist ein Qualitätsmerkmal, das Omar Marmoush natürlich einbringt zu seiner Körperlichkeit, die einfach da ist, mit Schnelligkeit, keine Scheu vor Zweikämpfen. Das ist schon gut gewesen.
Eine andere Personalie, die den Freitagabend auch maßgeblich geprägt hat, ist Hiroki Ito. Bei dem, glaube ich, Philipp, du und ich schon seit Wochen so ein bisschen immer so in Schwärmen kommen. Was ist denn da los? Ja, wie hat der sich denn da festgespielt? Und dann auch noch so eine Kiste. Übrigens, aus meiner Sicht mindestens genauso schön wie der Abschluss an sich ist der Laufweg, den Hiroki Ito zurücklegt vor dem Tor. Das ist die Definition von Spielintelligenz aus meiner Sicht.
War, finde ich, eine auffällige taktische Variation, die man jetzt gegen Mainz gesehen hat. Höchstwahrscheinlich, ohne dass ich ihn bisher darauf angesprochen habe, von Matarazzo initiiert. Aber Ito war der aus der defensiven Dreierkette, der immer aufgerückt ist über seine Seite, der immer den Weg nach vorne gesucht hat, der fast so dann irgendwann die Wingback-Position von Sosa übernommen hat, den noch weiter nach vorne geschoben hat, weswegen er dann auch in diese Abschlussposition irgendwann kam. Großartiges Tor mit seinem, bis Freitag zumindest, schwächeren Fuß, nämlich dem rechten. Ja. Schön das Ding in die Ecke geschlänzt. Es gab ein wunderbares Bild von unseren Baumännern, von unserer Fotoagentur, die das eingefangen haben. Dazu gleich noch zwei Bestmarken aufgestellt. Zum einen sein Tor, beziehungsweise das von Sosa, dann waren die Saisontore 7 und 8 für den VfB von nominellen Abwehrspielern. Bundesliga-Rekord zum jetzigen Zeitpunkt. Keine andere Mannschaft stellt so viele Defensivspieler in ihrer Scorerliste. Und zum anderen, unnützes Kneipenwissen, Hiroki Ito war der 5. Japaner im VfB-Dress, der mindestens ein Bundesliga-Tor erzielen konnte. Nach Gotoku Sakai, Asano, Endo
und Shinji Okazaki.
Das wiederum stellt ebenfalls einen Bundesliga-Rekord auf, denn keine andere Mannschaft hat bisher so viele verschiedene Japaner auf dem Platz stehen gehabt, die ein Tor erzielt haben. Ich glaube, Eintracht Frankfurt ist auf Platz 2 mit 4 verschiedenen japanischen Torschützen. So, falls ihr mal am Dresden glänzen wollt die nächsten Wochen, dann könnt ihr genau die Geschichte auspacken.
Weißt du, Carlos, genau deswegen sind wir ja hier, ja? Um genau dieses Wissen aufzusaugen. Um dieses Wissen aufzusaugen, möchte ich fast sagen an der Stelle.
Die Fußball-Samurais, die sind ganz groß beim VfB, wenn sie den Brustring tragen dürfen. Aber in der Tat ist es ja so, dass Ito nicht erst gegen Mainz mit der beste Mann auf dem Platz war, sondern schon in den Wochen davor. Also man kann sich schon wundern, wie ein Spieler, der bisher in der zweiten japanischen Liga irgendwo versteckt wurde, dann mit dieser Ruhe am Ball spielt, mit dieser Konsequenz in den Zweikämpfen, jetzt auch noch Offensivakzente setzt. Also da muss man sagen, hat der Herr Sportdirektor, der ihn ja hierher verfrachtet hat an den Neckar, gute Arbeit geleistet, mal wieder ein gutes Auge bewiesen, auch was die Entwicklungsfähigkeit des Spielers anbelangt.
Oder die von ihm programmierten Algorithmen. Ja, aber das ist ein Detail der ganzen Geschichte. Und unbestritten ist es so. Ja.
Ganz kurzer Einschub an der Stelle vielleicht. Was heißt denn diese Leistungsexplosion von Hiroki Ito für Mark Kempf? Das ist ja erstmal momentan dann schwierig, sich in diese Linie wieder reinzuarbeiten, oder Carlos? Was meinst du?
Ja, das ist tatsächlich, dass man die Personalien in Verbindung setzen kann. Im Moment kurzfristig, ja, weil Mark Kempf ja noch verletzt ist, aber irgendwann ja zurückkommt und auch wieder in die Mannschaft will. Aber der mittelfristige Plan hat ja ohnehin vorgesehen, da Kempf seinen Vertrag beim VfB nicht verlängern wollte, er am Saisonende den Verein verlassen wird, dass bis dahin schon ein Nachfolger nicht nur gefunden, sondern auch aufgebaut ist. Das ist mit Ito der Fall. Der ganze Prozess ist jetzt deutlich schneller abgelaufen. Ito, der ja ursprünglich für die zweite Mannschaft auch vorgesehen war, hat sich sehr schnell in der Bundesliga zurechtgefunden, hat sehr schnell seine Rolle in der Mannschaft gefunden und da muss man keine großen Prognosen wagen. Da wird es für Mark Kempf sehr eng werden, wenn er wieder fit ist, um erstmal in die Mannschaft zu kommen.
Zumal du auch noch einen Clinton Mola dahinter hast, ne? Also jetzt mal mittelfristig geschaut. Hiroki Ito zum zweiten Mal in Folge, schon in Dortmund war es der Fall, unser Man of the Match mit der besten Note, der besten Einzelkritik unserer Redaktion. Der einzige Spieler diese Saison, der eine Note besser als 2 bekommen hat, nämlich eine 1,5. Vollkommen zu Recht. Und ich glaube auch so, Carlos hat es angesprochen, diese Rasanz seiner Entwicklung hat auch wirklich viel damit zu tun, dass er, so sagt zumindest der Trainer, jemand ist, der sich einfach, der wie so ein Schwamm ist. Das heißt, man hat natürlich konsequent mit ihm gesprochen, gearbeitet, hinsichtlich Taktik, Stellungsspiel und so weiter. Und er muss das so gut aufsaugen und verarbeiten, dass er eben mittlerweile zu einer absoluten Stütze werden konnte dadurch. Eine Frage habe ich mir noch, eigentlich sind es zwei, aber das erste Mal, vielleicht eure Einschätzung zuvor. Ihr habt ja sicherlich alle einen Blick auf die Tabelle geworfen und die lügt ja bekanntlich nicht, wie man so schön sagt. Wie wichtig war der Sieg mit Blick auf die aktuelle Tabelle der Fußball-Bundesliga?
Ja, ich glaube, da muss man nicht der Mathematiker vor dem Herrn zu sein, um zu sehen, dass der Sieg einfach wahnsinnig wichtig war. Auch wenn man sich anguckt, was die anderen so machen. Also ich bin ein bisschen positiv überrascht von dem, was der VfL Bochum macht seit Wochen. Also die haben dieses klassische Euphorie-Ding mitgenommen. Also als Aufsteiger euphorisiert, vor allem zu Hause die Punkte zu holen, das machen sie jetzt, haben Frankfurt geschlagen, haben Freiburg geschlagen daheim. Also die punkten regelmäßig, sind jetzt auf 16 weg. Dann hast du das, wie ich finde, sehr interessante Unentschieden, das es im Olympiastadion gab zwischen Hertha und Augsburg, wo es dann in der 97. noch den Ausgleich zum 1-1 gab. Ich glaube, das ist ein Ergebnis, das dem VfB durchaus reinläuft. Ob jetzt mit Blick auf das nächste Bundesligaspiel gegen die Hertha, sei mal dahingestellt. Aber du siehst, das knubbelt sich alles. Du hast also Fürth wird vermutlich sehr schwer. Die müssen, glaube ich, eher danach schauen, dass sie Tasmania nicht alle Ehre machen, wenn sie das nicht jetzt schon tun. Die Arminia aus Bielefeld ist so ein bisschen so zwischendrin, ne, haben diesen wichtigen Sieg in Stuttgart geholt, haben jetzt, ich habe mir die letzten Spieltage vor Weihnachten angeschaut, auch durchaus Heimspiele, wo sie punkten können. Unter anderem spielt auch Bielefeld gegen Bochum direkt gegeneinander. Jetzt spielt nicht nur der VfB gegen die Hertha, sondern auch Augsburg gegen Bochum jetzt schon am Samstag. Also es gibt noch viele, viele direkte Duelle. Und vor dem Hintergrund war einfach dieser Sieg wahnsinnig wichtig, dass du da dran bleibst, dass du hier irgendwo bist, das, was wir schon seit Wochen sagen, dass du weder den Anschluss verlierst, noch irgendwie im Niemandsland bist, sondern tatsächlich, der VfB ist hier irgendwo. Und da waren die drei Punkte, aber auch bitter nötig, bitter nötig. Carlos?
Ja, da kann ich anknüpfen, bitter nötig. Man hat sozusagen mit dem Sieg dann ja auch wieder über den ominösen roten Strich geschafft. Das tut dem Selbstbewusstsein gut. Und ich glaube, ist einfach auch dann natürlich eine ganz andere Basis mit Blick auf das nächste Spiel gegen Hertha, eine Mannschaft, die ebenfalls im unteren Drittel verankert ist. Und da kann man anders auftreten. Und darüber hinaus gibt es ja bis zur Weihnachtspause auch noch Spiele gegen Spitzenmannschaften, in Wolfsburg und dann noch zu Hause gegen FC Bayern. Und da tut es schon gut, die Punkte einzusammeln, wenn denn die Möglichkeit besteht, ja, weil aus diesen Begegnungen Punkte zu erwarten oder zu errechnen, ja, ist vielleicht nicht ganz realistisch.
Ich habe ja immer von 5 Punkten gesprochen, die der VfB Stuttgart noch holen sollte vor der Winterpause, damit er 15 hat. Jetzt hat er die ersten 3. Gute Basis mit den Spielen gegen die alte Dame und gegen den FC. Ich glaube, sind die 15 drin. Vielleicht ist sogar noch einer mehr drin. Mal schauen. Ich find's, ich bin ja jemand, der grundsätzlich optimistisch ist. Ich find's einfach auch mit Blick auf die Tabelle interessant, dass bis auf Leipzig es einfach nur 5 Punkte sind. Ne? Das ist der 8. Platz. Und durch diese Dichte, durch diese Knobelei, hat Carlos gesagt, geht er halt schnell viel in beide Richtungen natürlich. Das ist logisch. Also es kann genauso gut schnell wieder in die falsche Richtung gehen. Aber ergeben sich Möglichkeiten für die nächsten Aufgaben. Ich bin gespannt, wie der VfB diese lösen wird, beziehungsweise sie für sich nutzen wird. Eine Frage tatsächlich noch, und dann wäre ich zumindest für meinen Teil mit dem Spiel durch. Mir ist aufgefallen bei den Mainzern, dass die sehr stark mit Einwurfvariationen gearbeitet haben. Da steckte für mich von der Tribüne runter gesehen eindeutig Coaching dahinter. Die haben wohl auch, so konnte ich es recherchieren jetzt am Morgen noch vor der Aufnahme, jemand, der sich explizit um diese Einwurfsituationen kümmert. Und der VfB hat ja kürzlich auch eine gut für sich genutzt, nämlich die zum 1-1, glaube ich, war es in Dortmund, oder? Wo sie aus dem Einwurf kommen? Die gegen Mainz, tatsächlich, das erste Tor gegen Mainz, so jetzt, das auch aus dem Einwurf passiert, Mangala legt dann quer, das zweite war es, Sosa, jetzt aber Meißel. Sosa schließt dann ab, nachdem Mangala den Ball darüber spielt, Bo Svensson hat nach dem Spiel auch da, er war sehr ärgerlich, er hat versucht, es gut zu verpacken, aber und nicht ganz so heftig mit seiner Mannschaft ins Gericht zu gehen, aber der war mittelschwer angefressen. Glaubt ihr, der VfB braucht jemand, der solche Situationen explizit coacht, oder ist das zu nerdig?
Dass sich übrigens Bo Svensson geärgert hat, stützt ja deine These, Philipp, von mit eigenen Waffen geschlagen. Ich glaube, das hat ihn am meisten
absolut
geärgert.
Absolut, ja.
Und das ist ja diese Einwurfgeschichte.
Das war Carlos' These, aber ja.
Ja, wie auch immer, ne? Wir sind ja alle drei zusammen. Ja. Aber diese Einwurfgeschichte, um da vielleicht nochmal ganz kurz einen Exkurs zu wagen, das ist ja auch nicht umsonst, dass das die Mannschaft von Bo Svensson so durchführt und so praktiziert, denn das ist so ein bisschen skandinavische Schule, also so ein bisschen so, sagen wir, nordeuropäische Schule. Das haben ja, wer ein paar Jahre zurückblickt, der die Isländer fast schon bis zur Perfektion getrieben und so wirklich auch ganz, ganz viele Tore mit weiten Einwürfen erzielt. Und also das ist wirklich eine Geschichte, wenn man sich da mal anschaut, so Island, Schweden, Dänemark, Norwegen, die operieren alle, wenn sie solche Einwürfe kriegen in der gegnerischen Hälfte, mit diesen langen Dingern, also fast wie so Speerwerfer so ein bisschen. Deswegen überrascht mich das tatsächlich gar nicht, dass Mainz das so vollführt. Aber ein bisschen auffällig war es schon während des Spiels. Und es gab ja diese Szene, ich meine sogar, dass das Gegentor dadurch fällt, dass also die Mainzer erstmal an der Strafraumgrenze Pressing vollzogen haben, dann kam es zum Fehlpass, dann kam es zum Einwurf und über den Einwurf kam es zur Ecke, die dann zum Mainzer Tor geführt hat. Also zumindest mittelbar war ein solcher Einwurf dann auch erfolgreich aus Mainzer Sicht. Aber zu deiner Frage, das ist schon sehr fancy, aber irgendwie ist es natürlich so eine gewisse Würze, die in dein Spiel reinkommt. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so uninteressant. Nur hat der VfB, Carlos, zumindest in der jüngeren Vergangenheit mit Standardtrainern nicht so ganz große Erfolge gehabt. Ich erinnere da an Halil Altintop war es, glaube ich, ne, unter Markus Weinzierl, der als Standardtrainer angestellt war.
Ja, das stimmt, aber müsste kurz entschuldigen, aber ich muss auf das Einwerfen zurückkommen und hochinteressante Gedanken und Thesen, die ihr hier in den Raum stellt, muss ich wirklich sagen, skandinavische Schule, ich frage mich, ob das daher rührt, dass sie ja auch eine große Handballtradition haben und einfach schon von klein auf lernen, wie man den Ball wirft. Es ist schon sehr auffällig, dass die da das nicht nur als taktisches Mittel einsetzen, sondern auch sehr gute Werfer haben, die sehr weit und sehr präzise werfen können. Von daher ist das tatsächlich ein Mittel. Ich selber, um das gegenzuschneiden, komme ja aus der spanischen Schule. Da wird der Einwurf maximal 2 Meter geworfen, um dann klein rausspielen zu können, auch in Ordnung. Ja, der Skandinavier überbrückt das Feld gern anders. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich das erste Mal, wo ich das so richtig im deutschen, im Bundesliga-Fußball als taktisches Mittel gesehen habe, das war, glaube ich, bei den Hoffenheimern, als sie damals aufgestiegen sind in die Bundesliga 2008, glaube ich, die nicht so sehr weit geworfen haben, aber immer sehr schnell eingeworfen haben, um sozusagen die Situation zu nutzen, dass der Gegner noch nicht sortiert war. Die haben auch daraus einige Umschaltmomente, wird man heute sagen, kreiert und sind zu Toren gekommen. Es ist, glaube ich, ähnlich wie Freistöße, Eckbälle, ein Mittel, das man nicht vernachlässigen sollte. Also daraus lässt sich viel machen. Ob es dafür einen speziellen Trainer braucht, ist die andere Frage. Es gibt ja Spitzenclubs, die das machen, die sich dann Dänen, Schweden, Norweger, was auch immer dazu holen, die das mit ihren Mannschaften üben. Ich würde mal sagen, der VfB hat an anderer Stelle noch genügend Potenzial, um sich zunächst da zu verbessern.
Das sind sie wieder, die Skandinavier. Ja? Jürgen Klopp war es, glaube ich, als erster, der sich einen Einwurftrainer aus Skandinavien geholt hat für den Liverpool FC. Ich konnte zuletzt beim Training beobachten, dass die tatsächlich das als Inhalt machen bei den Trainingseinheiten. Ja, also jetzt nicht, ich habe es zweimal gesehen, viermal war ich unten. Da ging es darum, Einwurfsituationen nachzustellen, bestimmte Laufwege. Dann war es verbunden mit einem kleinen Wettbewerb. Das heißt, Teams sind gegeneinander angetreten, konnten Punkte erreichen. Und das hat Peter Perchtold aufgebaut, dieses Spielchen oder diese Übungsform. Und der ist ja Fronge, ja, ist ja quasi aus schwäbischer Sicht beinahe ein Skandinavier insofern.
Jetzt aber Geografie 2.0.
Ja, 2.0.
Nein, aber es ist klar, Philipp, da hast du recht, das ist ein Bereich, der wird trainiert und der sollte auch trainiert werden, weil kommt ja häufig vor im Spiel und man muss sich aus diversen Situationen zum einen befreien können und das ist mit automatisierten Abläufen immer einfacher. Zum zweiten kann es dann natürlich tatsächlich zu torgefährlichen Situationen führen. Also warum sollte man dieses Mittel nicht nutzen?
Genau, Standards generell sind nun mal die Situation, die du am meisten beeinflussen kannst, weil der Ball eben ruht. Ja, man hat auch eine Standardvariante gesehen gegen Mainz, die ich so noch nicht gesehen habe vom VfB, als Freistoßsituation halbwegs zentrale, halbrechte Position. Anstatt dass der Ball klassisch über einen Chipball in den Strafraum kam, hat man ihn Richtung Eckfahne gelegt. Aus dem Verteidiger ist durchgelaufen, dann kam erst die Flanke. Also auch das war was offensichtlich einstudiert war. Gut.
Ich würde sagen, Philipp, an der Stelle holen wir uns jeder eine kleine Lutschpastille und dann sind wir gleich wieder für euch da.
Advent, Advent, der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobilcom Debitel. Hol's dir! Jetzt auf freenetdigital.de.
So, wir sind wieder zurück in alter Frische und diskutieren jetzt über das Thema, das so abseits des grünen Rasens in den vergangenen Tagen hohe Wellen geschlagen hat. Und nein, ich rede nicht von dem, was sich Freitagabend im Neckarpark zugetragen hat, sondern Carlos, von dem Interview, das du führen konntest mit dem Sportdirektor des VfB Stuttgart, Sven Mislintat. Am Sonntagabend war das für unsere Leser verfügbar. Nimm uns doch mal mit, was für einen Eindruck hatte er auf dich? Welchen Einfluss hatte auch möglicherweise das, was Tag zuvor in der Sportbild zu lesen war? Hol uns mal ab, wie lief dieses vergangene Wochenende mit dem Gespräch mit Sven Mislintat für dich?
Ich hatte die Möglichkeit, im Anschluss an das Mainz-Spiel mit Sven Mislintat zu reden und in ein paar Themen aufzuarbeiten in Interview. Das war so, dass ich nenne jetzt einfach mal die Überschrift, die ich letztlich gewählt habe aus seinen Aussagen, aus seinen kritischen Aussagen. Der VfB steht am Scheideweg. Das lässt natürlich aufhorchen. Der Sven Mislintat hat die Entwicklung der letzten Tage und auch Wochen natürlich nicht nur hautnah miterlebt, sondern macht sich seine Gedanken, macht sich, wenn man so will, auch Sorgen um den Stuttgarter Weg, den er mit ein paar Mitstreitern vor 2,5 Jahren eingeschlagen hat, den er versucht, konsequent zu gehen, mit jungen Spielern eine neue Mannschaft zu bauen und auch wachsen zu lassen. Und wenn man so will, dieses Projekt Junge Wilde 2.0 sieht er im Moment ein Stück weit gefährdet auf verschiedenen Ebenen.
Kann man diese Ebenen klar benennen?
Ja, die kann man klar benennen. Da gibt es zum einen natürlich die finanzielle Ebene. Das ist immer eine entscheidende. Die ist in Pandemiezeiten, das wissen wir alle, extrem angespannt. Der VfB hat 80 Millionen Euro an Umsatzverlust jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Ja, das ist sehr viel Geld. Da müssen natürlich finanzielle Löcher gestopft werden. Die Frage ist, kriegt man das durch Sparmaßnahmen irgendwie geregelt? Und da hilft natürlich jeder Euro, der eingespart werden kann. Aber das reicht nicht in so einem Millionengeschäft. Das heißt, es stellt sich immer mehr die Frage, müssen erneut wichtige Spieler verkauft werden? Also das ist das eine, das ist die Befürchtung, dass Spieler, die sich beim VfB eigentlich noch entwickeln sollten und die helfen sollten, die Mannschaft wachsen zu lassen, ob die schon im Sommer verkauft werden müssen für viel Geld. Das ist eine Ebene. Die andere Ebene ist ja durch den angekündigten Rückzug von Thomas Hitzlsperger, der Vorstandsvorsitzender und Sportvorstand in Personalunion, ist entstanden. Das ist die vereinspolitische. Da gibt es zwei sehr wichtige Posten zu besetzen. Und im Verein wird nun, wenn man so will, der Verein befindet sich mit dem Aufsichtsrat, vor allem der AG, in der Entscheidungsfindung, wie denn das passieren soll. Das hat Sven Mislintat auch aufhorchen lassen, wenn man es mal so diplomatisch ausdrücken will.
Was war so nach deiner Einschätzung seine Intention? Einfach, sag ich mal, Sensibilisierung für diese Themen? Claim abstecken?
Vielleicht kurz inhaltlich zum Interview noch. Also er hat die vor allem die Sportvorstandssuche, die Art und Weise, wie es abgelaufen ist, bisher kritisiert. Das betrifft dann den Aufsichtsrat mit den drei Personen, Klaus Vogt, Rainer Adrian und Bertram Suck, die das sozusagen vorbereiten. Und da ist der eine Kritikpunkt, bezieht sich da auf die Kommunikationspolitik, sage ich mal, dass er zwar zu Beginn des Prozesses angesprochen wurde und auch mit ihm gesprochen wurde, dann war aber mehr oder weniger außen vor, wenn ich das mal so zugespitzt formuliere. Also dann lief der Prozess ohne ihn, er wurde nicht eingebunden und das wirft schon einmal Fragen auf, weil wenn ich einen Sportdirektor habe, der nachweislich jetzt hier was aufgebaut hat, der sozusagen Teil einer Gruppe ist, die sportliche Leitlinien setzt, der dann auch am Ende mit sowohl Vorstandsvorsitzender, aber vor allem mit dem Sportvorstand eng zusammenarbeiten muss, dann liegt es meines Erachtens nach auf der Hand, dass man diesen Experten, und dass ich, Sven Mislintat ist ein Experte in seinem Gebiet, dass ich den da inhaltlich mitnehme.
Vielleicht können wir diese beiden Ebenen, so habe ich das jetzt auch rausgehört und so habe ich das auch in dem Interview interpretiert, also sagen wir die eine Ebene, Besetzung von Führungspositionen im Zuge des Abschieds von Thomas Hitzlsperger, und die andere Ebene, das, was sich sozusagen strukturell am Kader, Spielerverkäufe, Finanzierung und so weiter tut. Vielleicht können wir das mal ein bisschen abstecken. Ich würde sagen, bleiben wir als erstes mal bei der Besetzung der Führungspositionen, die ja dann anstehen. Und auch wenn Thomas Hitzlsperger erst im Oktober 22 aus dem Amt scheidet, gilt es da ja früh Klarheit zu schaffen. Jetzt sind, Carlos, auch in den vergangenen Tagen und Wochen, nicht nur bei uns, auch bei anderen Medien, immer mal wieder Namen diskutiert worden, die möglicherweise diese Position oder Positionen besetzen könnten. Und das ist ja auch einem Sven Mislintat sicher nicht entgangen. Ja, der agierte da aus einer starken Position. Philipp hat es auch angesprochen. Er hat ja durchaus was vorzuweisen beim VfB Stuttgart. Wie nimmst du diese ganze Gemengelage wahr? Also aus dem, was sozusagen in den vergangenen Tagen, Wochen kursierte, diskutiert wurde, mit der Folge dessen, was Sven Mislintat jetzt dann dir gegenüber gesagt hat.
Ja, das ist die nächste Ebene, die ich erwähnen wollte. Also jenseits der Kommunikationsprobleme, die es da wohl intern gab, spielt natürlich eine Rolle, welche Namen da jetzt zuletzt gehandelt wurden. Das waren für die Position Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle, Geschäftsführer beim 1. FC Köln, und Jochen Sauer, Nachwuchschef vom FC Bayern. Bei der Sportvorstandssuche wurde der Name Joti Chatzelexio genannt, der sportliche Leiter beim Deutschen Fußballbund ist, dabei Oliver Bierhoff angesiedelt ist. Und Sven Mislintat, das hat er auch im Interview zum Ausdruck gebracht, hat sich zum einen darüber gewundert, zu welchem Zeitpunkt diese Namen jetzt plötzlich auftauchen, nämlich zu einem Zeitpunkt, bei dem es beim VfB sportlich schlecht läuft, die Mannschaft da auf den Relegationsplatz abgerutscht war. Das hat ihn zum einen irritiert, und dann hat ihn auch der Name irritiert, weil er dafür plädiert, sich der ganzen Sache von der inhaltlichen Seite her zu nähern, also nicht zuerst zu denken, wen können wir denn kriegen, was könnte denn passen, sondern er sagt, es gibt bestimmte Felder im Sportbereich, da deckt er den Profibereich ab, dann gibt es den Nachwuchschef Thomas Krücken, es gibt den Sportorganisationsdirektor, dann Markus Rütt, und er meinte, man sollte einfach schauen, welche Bereiche haben wir, welche gilt es zu besetzen, was brauchen wir überhaupt an Kompetenz, und können wir das vielleicht sogar aus den eigenen Reihen bestreiten und müssen uns nicht einen externen dazu holen. Er hat nichts gegen eine externe Lösung. Aus seiner Sicht muss sie nur gut sein oder bereichernd sein oder den VfB vorwärts bringen. Und das sieht er in der momentanen Konstellation eben nicht so.
Was ich eigentlich spannend finde an der Geschichte, Carlos, und das ist zumindest, was bei mir sehr deutlich hängen geblieben ist aus dem Interview, ist, dass Sven Mislintat einfach sehr auf diese interne Lösung dringt. Also sagt, hey, wir haben mit Markus Rüth, wir haben mit Thomas Krücken und wir haben mit meiner Wenigkeit hier Kompetenz, die gute Arbeit leistet, dass Thomas Krücken einer ist, der da wahnsinnig versiert und in dem Thema super gut drin ist, konnten auch unsere Hörer vor ein paar Monaten hören in unserer Jubiläumsfolge, als wir wirklich fast 2 Stunden mit ihm über das große Ganze auch beim VfB gesprochen haben. Und jetzt sagt Sven Mislintat sinngemäß, und das ist die Botschaft, die bei mir hängen geblieben ist, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Ich, so sagt er, braucht nicht zwingend diesen Posten Sportvorstand. Ich verlängere gerne auch als Sportdirektor. Aber guckt doch mal ihr in unseren eigenen 4 roten Wänden. Da haben wir gute Leute. Kann es nicht einer von denen besetzen? Ist das aus deiner Sicht auch so das, was so hängen geblieben ist? Also das ist für mich die zentrale Botschaft zumindest gewesen.
Ja, das ist eine Botschaft. Er sieht sich als Teil dieser Gruppe. Er sieht sich da als Teamplayer, so wie die 2 anderen auch. Und die sind eingespielt. Die haben bestimmte Dinge in den letzten Jahren beim VfB auf den Weg gebracht, nicht nur auf der Organisationsebene, vor allem dann auch im Nachwuchsbereich wurde einiges verändert, neue Richtlinien, neue Trainingsformen. Und was sozusagen die Bundesligamannschaft anbelangt, hat man ja gesehen, wie Sven Mislintat die Mannschaft umgebaut hat, wie eng und wie vertrauensvoll er auch mit Trainer Pellegrino Matarazzo zusammenarbeitet. Also da ist eine Einheit entstanden, die einen klaren Weg gehen will. Und darum geht's Sven Mislintat, glaube ich, in erster Linie. Er will diesen Weg und diese Gruppe zunächst einmal geschützt sehen. Er hat nicht grundsätzlich etwas dagegen, dass eine externe Lösung gefunden wird. Ja, also das maßt er sich in dem Sinne nicht an, dass er sagt, wir brauchen keine externe Lösung. Er sagt nur, wenn eine externe Lösung, dann sollte sie uns einen klaren Mehrwert bringen. Ja, das ist, glaube ich, der feine Unterschied. Und natürlich ist klar, dass er seine Vorstellung hat, dass mit den 3 bestehenden Leuten im Moment das Ganze zu handeln wäre.
Das sind 2 wichtige Punkte, die Carlos anspricht, ja, finde ich zumindest. Also so wie ich Sven Mislintat kennengelernt habe, ist er jemand, der, um es jetzt mal in seinen Worten auszudrücken, brutal oder maximal um die Sache geht. Ja, und die Sache ist nun mal der Prozess, der angestoßen wurde. Zum anderen ist er jemand, der in der Lage ist, über den Tellerrand zu schauen und natürlich schon sieht, dass da ein Spannungsfeld sich auftut. Zum einen, wenn man Leute aus der eigenen Mitte in diese Position holt, ja, dann stärkt man die Gruppe als Gesamtes. Andererseits, wenn du jemand Externes dazu holst, hast du immer auch die Chance auf Expertise, auf einen anderen Blickwinkel, auf, sag ich mal, Wachstum in gewissem Maße, weil eben befruchtet wird von außerhalb. Ist jetzt in dem Kontext Freitagabend ein schwieriges Wort, aber und ich glaube, darum ging es ihm auch. Er hat es natürlich ausgedrückt in seiner eigenen Art und Weise. Ich will das Wort drastisch nicht in den Mund nehmen, aber er hat natürlich schon ganz klar Kante gezeigt, wie man das von ihm gewohnt ist. Er weiß auch, aus welcher Position raus er agiert, nämlich aus einer sehr starken heraus. Ja, das zeigt ja schon alleine seine Vita, die er beim VfB mittlerweile vorzuweisen hat, die demonstriert oder untermalt diese Stärke. Was glaubt ihr, worum geht's ihm wirklich? Haben wir jetzt das gerade schon alles allumfassend zur Sprache gebracht oder ist da noch was anderes dahinter, was man noch nicht zur Sprache gebracht hat?
Ja, es gibt schon noch, sag ich mal, zunächst mal einen Aspekt. Ja, das ist eine emotionale Seite. Ja, der Sven Mislintat, der kommt zwar aus Westfalen. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie das passieren konnte, dass der sich quasi in diese Mannschaft und, wenn man so will, sogar in diesen Verein verliebt hat. Also der ist mit Leib und Seele beim VfB. Das muss man wissen. Ja, der ist natürlich auf seinem Geschäftsfeld auch Profi, aber der hat wirklich hier eine Bindung aufgebaut zum VfB. Er ist mit seiner Familie hierher gezogen. Das ist also der will schon bleiben. Ja, also das ist mal das Emotionale. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Dann ist das andere, Sven Mislintat, geht es natürlich um die Sache. Und ich sage jetzt, Sven Mislintat hat in den Kampfmodus geschaltet. Ja, also es ist dann so, dass Westfalen auch stur und eigen sein können, wie man hört. Und er hat mit seinen Ausführungen, mit seinen Gedanken, mit seinen Ideen, ist er intern mehrfach aufgetreten, wie ich gehört habe. Er hat versucht, es zu platzieren. Er hat entweder kein Gehör gefunden oder zumindest das Gefühl gehabt, kein Gehör zu finden oder nicht richtig zu finden. Deswegen hat er jetzt weil er dann ja den Weg in die Öffentlichkeit mit gesucht. Ja, das ist so.
Da kann ich auch da wieder nur beipflichten. Ich hatte das Vergnügen, selbst schon mal kleine Anekdote an dem Rande, ein Telefonat mit ihm zu führen, wo er alles andere als einverstanden war mit gewissen Dingen und es sehr unmissverständlich zur Sprache gebracht hat. Alles auf einer fairen Ebene, auf Augenhöhe, aber ja, ich kann ganz gut nachempfinden, was Carlos da gerade dargelegt hat. Eine Frage dennoch. Wir haben natürlich, das Ganze hat einen entsprechenden Wirbel verursacht im Club, medial, die Social Media Blasen hyperventilieren seit Tagen, wir kennen das alles, ja. Dann plötzlich gibt's auch wieder die Stimmen von irgendwelchen Leuten, die aus Ecke gekrochen kommen und jetzt alles dem Vogt anlassen wollen. Aber vielleicht ist das die perfekte Überleitung. Warum reagiert der Präsident nicht? Jetzt, wir nehmen Mittwoch auf, 3 Tage später nach Veröffentlichung des Interviews am Sonntagabend. Was meint ihr? Also zumindest nicht öffentlich. Moment. Wir reden ja von einer öffentlichen Reaktion. Ja, intern mag das ja passiert sein schon.
Ja, intern kann man davon ausgehen, dass viele Gesprächsrunden stattfinden, dass man natürlich schauen will, wie man mit der öffentlich geäußerten Kritik des Sportdirektors umgeht. Das ist auch ein ganz normaler Prozess. Also so richtig kann ich die Frage, Philipp, nicht beantworten, warum er sich nicht äußern mag, beziehungsweise warum sich der Aufsichtsrat nicht äußern mag. Im Moment, ich würde sogar sagen oder einen Schritt zurückgehen, eine Frage wäre für mich zunächst mal, wie konnte es der Aufsichtsrat überhaupt so weit kommen lassen, dass es die ganze Sache öffentlich ein Stück weit ausgetragen wird. Das ist mal das eine. Das andere ist dann, wie kommt man aus dieser Situation wieder raus? Ich glaube, dass Klaus Vogt ein Stück weit in der Zwickmühle steckt. Er weiß genau um die starke Position von Sven Mislintat. Er weiß, wie Sven Mislintat auch in der Anhängerschaft wertgeschätzt wird für seine Arbeit. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sich der Aufsichtsrat im Grunde nicht sagen lassen will, wen er zum Sportvorstand macht. Also das führt zu dem Punkt, dass sie natürlich Sven Mislintat nicht gewähren können, wollen, sage ich mal, dass er sich seinen Chef selbst aussucht. Ja. Jetzt würde ich sagen, muss man aus dieser Zwickmühle irgendwie versuchen rauszukommen. Ich sehe da schon den Präsidenten und Aufsichtsratschef an erster Stelle, der da vermitteln muss und schauen muss, dass man sich an einen Tisch setzt, um mal zur Sache zu kommen.
Also ganz kurz noch, Christian, das gleich. Mir geht's überhaupt nicht in den Kopf. Ich sehe die Situation als gar nicht so diffizil an. Sowas hast du doch im Normalfall mit 3-4 dürren Sätzchen eingefangen, wenn du in der Lage bist, das kommunikativ entsprechend auf die entsprechenden Beine zu stellen. Also verstehe nicht, warum sich der Aufsichtsrat, Klammer auf Vorsitzende, Klammer zu, in eine Position manövrieren lässt, die ihm kaum mehr Handlungsspielraum lässt, ja, die ihn zu einem Getriebenen werden lässt. Ich hätte das schon längst versucht abzuräumen, aber es mag naiv sein jetzt meiner Ansicht nach, aber ich denke, Möglichkeiten dazu hätte es gegeben, ja, und jeder Tag, der verstreicht, lässt einfach Raum für Spekulation. Und das ist, glaube ich, das, was du am wenigsten brauchen kannst. Und das gilt für alle Parteien in der Situation.
Stichwort Klaus Vogt. Ich glaube, das ist jetzt aber nur meine persönliche Einschätzung. Wer ihn auch kennt und weiß, wie er sich da auch oft gibt und äußert oder nicht äußert. Es ist mein Eindruck einfach immer auch schon der gewesen, dass es nicht erst seit ein paar Wochen, sondern immer schon seit Klaus Vogt auch diese Position beim VfB hat. Er fährt halt oft diese Nummer, bevor ich was Falsches sage, sage ich vielleicht erstmal gar nichts. So, kein Fehler machen, kein Fehltritt, nicht irgendein Fauxpas sich leisten, sondern erstmal überlegen und im Zweifel vielleicht erst noch mal gar nichts sagen, bevor man was sagt, das denn falsch ist oder falsch ausgelegt werden könnte. Insoweit finde ich das ein Stück weit, also es passt halt irgendwie in die ganze Geschichte, so wie es sich momentan darstellt. Wir haben schon gesagt, ne, Mittwochmittag, was jetzt danach passiert, wissen wir nicht. Aber Carlos, ich hätte gerne eine Frage noch oder einen Aspekt der ganzen Sache angesprochen, weil Philipp hat ja angesprochen, das Ganze macht jetzt Wirbel, sorgt natürlich für Diskussionen, auch bei den Fans. Und es schwirrt immer mal wieder schon dieses ganz böse M-Wort durch die Gegend, Machtkampf. Und die Angst und Furcht möglicherweise vieler Fans und vieler, die es mit dem VfB halten, vor einem neuen öffentlich ausgetragenen Machtkampf, Schlammschlacht, nenn's wie du willst. Du hast jetzt die Gelegenheit, unseren Hörerinnen und Hörern diese Furcht zu nehmen und vielleicht zu sagen, naja, wo befindet sich denn der VfB da auf dieser Skala von 1 bis 10? Müssen sich die Fans Sorgen machen, dass es wieder zu solchen Geschichten kommt? Liegt ein fundamentales Problem vor oder ist es eher was sich auch noch lösen lässt in den nächsten Wochen und Monaten?
Also ich glaube, dass auf beiden Seiten das Tischtuch noch nicht zerschnitten ist. Also es lässt sich meines Erachtens nachlösen. Viel Zeit sollte man sich aber nicht lassen, um das in die richtige Spur zu bringen. Also zunächst mal auf der Kommunikationsebene. Ja, also ist ja vielleicht banal zu sagen, aber dann müssten sich halt diverse Herren, und in dem Fall sind es nur Herren, zusammensetzen und dann einfach versuchen, sich nochmal vor allem inhaltlich auszutauschen. Ja, das Ganze wird ja vergessen. Es geht ja weniger um, wer hat wem was zu sagen oder wer lässt sich von wem was sagen, sondern die ganze Diskussion sollte ja auf eine inhaltliche Ebene gehoben werden, also im Sinne des VfB. Da, ja, ansonsten ist es natürlich schwierig zu sagen, ob sich die Situation weiter zuspitzt, weil ob der Konflikt fundamental ist, kann ich im Moment nicht beurteilen. Ich kann nur beurteilen, dass einiges in Schräglage gekommen ist. Und dass die Fans schon befürchten müssen, dass es am Ende den Sektor schwächt, um den es eigentlich geht, nämlich den Fußball und die Mannschaft. Ja.
Vielleicht ganz kurz an der Stelle auch nochmal die Nachfrage. Wir haben ja diesen anderen Aspekt noch, Stichwort Spielerverkäufe, die drohen, wenn das alles nicht entsprechend eingeleitet wird. Du hast es am Anfang unseres Blogs angesprochen, Carlos. Und da ist ja ein anderes Thema, das immer wieder wabert und wichtig ist und nie so ganz irgendwie gelöst zu werden scheint, die nach einem weiteren Investor auch. Ist das auch ein Thema, dass dieses Wort ist, glaube ich, jetzt wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in diesem Interview explizit nicht gefallen, aber schwebt ja schon so ein bisschen mit in der ganzen Thematik, oder?
Doch, das Wort ist gefallen und Sven Mislint hat ihn sozusagen am Ende des Interviews ist darauf hin oder auf diesen Punkt nochmal eingegangen, dass aus seiner Sicht der VfB einen weiteren Investor braucht, um wachsen zu können. Also nicht nur, um jetzt die finanziellen Löcher zu stopfen, die entstanden sind, das ohnehin, aber auch mit Blick in die Zukunft wäre ein möglichst strategischer Partner wichtig, der natürlich auch entsprechendes Geld bringt, das, sage ich mal, jetzt vermutlich nicht alles in die Mannschaft gesteckt werden könnte, aber doch zu einem Teil wieder.
Das hat er natürlich nicht exklusiv. Ja, das ist ja logisch. Das ist, glaube ich, eint alle, die sich mit dem Verein auseinandersetzen, obwohl sie, also ob sie jetzt ihn beobachten, begleiten, Fans sind oder mit und für ihn arbeiten. Also dass der VfB ja, dass ihm gut zu Gesicht stehen würde, wäre da noch jemand, ist ja vollkommen logisch. Auf der anderen Seite der Medaille steht die aktuelle globale Situation, die natürlich eine Suche nach so einer Partnerschaft entsprechend schwierig gestaltet. Ja.
Ich würde vielleicht an der Stelle einfach, weil tatsächlich, ich habe mir jetzt die Antwort nochmal im Detail durchgelesen. Ich
würde sie am besten nebenher.
Absolut. Ich bin absolut polyvalent, aber ich lese die, weil ich finde die Antwort tatsächlich sehr interessant. Ich lese die einfach mal vor, nur damit das einfach mal nochmal deutlich wird, weil ja auch da dieses Thema Scheideweg, das du angesprochen hast, Carlos, eine Rolle spielt. Also was bedeutet das mittelfristig, war die Frage. Und er sagt, in diesem Zusammenhang mittel- und langfristig stehen wir meines Erachtens am Scheideweg. Denn für die realistisch sichere Zielerreichung Klassenerhalt ist es notwendig, die sportliche Substanz in unserem Kader zu erhalten, beziehungsweise bei Veräußerung von Spielern die Transfereinnahmen reinvestieren zu können. Für eine Weiterentwicklung der Mannschaft und damit des Clubs in das gesicherte Mittelfeld halte ich es für unabdingbar, mindestens diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Dabei wird der Suche nach weiteren Investoren und einer möglichen Finalisierung die zentrale Rolle zufallen und darüber entscheiden, ob wir die beiden nächsten Sommer erneut Netto-Transfereinnahmen in der Höhe der diesjährigen generieren müssen oder substanzerhaltend und weiterentwickelnd arbeiten können. Das klingt tatsächlich sogar ein bisschen kompliziert, wenn man sich das alles so rezitiert. Aber Carlos, im Großen und Ganzen ist das einfach die Botschaft, wenn wir diesen nächsten Schritt gehen möchten, das heißt, dieses Jahr ist klar, Ziel Klassenerhalt, aber wenn wir wirklich in den nächsten Jahren einen weiteren Schritt gehen wollen, muss ich da was tun.
Ja, und das schließt ja auch den Kreis, wenn man sich der Frage nähern will, welche Intention denn Sven Mislintat verfolgt. Und sein Plan ist ja jetzt nicht nur, den VfB in die Bundesliga zurückgeführt zu haben oder mit zurückgeführt zu haben und ihn da im ersten und vielleicht auch im zweiten Jahr in der Liga gehalten zu haben, sondern der Plan. Und das ist ja auch mit den Gremien im VfB so abgestimmt. Der sieht ja vor, dass die Mannschaft sich dann ins gesicherte Mittelfeld sozusagen vorarbeitet und in, ich nenne es mal, in einer Vision oder dann sogar vielleicht mal wieder ins obere Drittel reinkommt und sich da auch verankern kann. Das ist ja der mittel- und langfristige Plan, der dahinter steckt. Und den sieht er ja offenbar gefährdet mit der Entwicklung, die der VfB zuletzt genommen hat. Und da spielen natürlich, das hat man anfangs, verschiedene Faktoren eine Rolle. Und der Corona-Faktor, den darf man natürlich nicht unterschätzen. Aber ich finde, man darf sich hinter dem Corona-Faktor auch nicht dauernd verstecken. Ja, du hattest erwähnt, Christian, Investorensuche, und der Philipp hat erwähnt, das ist eigentlich schon lang klar, dass das gut tun würde. Ja, und da wird ja auch seit Jahren dran rumgemacht. Und dann würde ich sagen, vielleicht ist es höchste Zeit, nicht nur drüber zu reden und ständig zu verhandeln, sondern vielleicht auch mal zum Abschluss zu kommen.
Ja. Das schließt aber nicht nur den amtierenden Präsidenten mit ein, sondern auch alle, die davor gehandelt haben. Diese Suche ist ja nicht neu.
Die Suche wurde immer wieder neu gestartet. Ja, genau. Sagen wir
mal so. Weil sie ständig die Entscheider die Klinke in die Hand gegeben haben. Ja. Long story short, ich denke, Mislintats Intention ist einfach Progression. Er will da endlich Bewegung reinbekommen, damit eine Situation entsteht, die wieder zukunftsorientiertes Arbeiten zulässt, damit die Claims abgesteckt sind, damit man einfach wieder nach vorne kommt, und zwar gemeinsam. Ich denke, das eint auch alle Parteien. Es geht um die Sache. Wie wir mittlerweile wissen, ist die Kommunikation ja wieder aufgenommen worden. Auch der Präsident hat sich mittlerweile öffentlich geäußert, das versucht wieder einzufangen, das Thema. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass man gemeinsam für die Sache und für den Club zusammenarbeitet, um dann einfach das Ganze wieder auf eine Schiene zu bekommen, die ja zukunftsorientiertes Arbeiten zulässt. So einfach ist es.
So, ich würde sagen, machen wir an der Stelle mal einen Punkt, weil wir natürlich auch schon viel darüber diskutiert haben. An der Stelle aber für euch da draußen natürlich der Hinweis, was sich da tut in der ganzen Geschichte, neue Entwicklungen, ihr erfahrt es bei uns in der App. Mein VfB, mit dem Mein VfB Plus Abo seid ihr dabei, und könnt ihr euch da nochmal, wenn ihr möchtet, in Ruhe das Interview von Carlos mit Sven Mislintat durchlesen und natürlich die ganzen weiteren Dinge, die dann in den Tagen darauf noch zu lesen und zu eruieren waren. Und ich glaube, Philipp, es wird Zeit für einen Jingle.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Unser NLZ Newsflash diese Woche beginnt wie so oft mit der U21. Ich war selbst vor Ort beim 2:0 gegen Rot-Weiß Koblenz letzten Samstag. Ich sollte das Spiel co-kommentieren für die Jungs von Leaks, die das Spiel streamen. Habe ich auch begonnen damit. Allerdings hat uns dann Frau Holle einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn die Kommentatorenposition auf dem Einser ist vom Wetter ungeschützt. Dann kam eine Schnee-Eis-Graupel-Schauer-Walze, die uns zuerst durchnässt hat, dann die Technik. Schlussendlich musste das Spiel nicht nur auf dem Platz unterbrochen werden, die Jungs sind für 10 Minuten in der Kabine, sondern im Stream sogar komplett. Wir konnten nicht weitermachen, es war nicht möglich. Nach der Unterbrechung hat Wahid Fager das 2:0 erzielt, 1:0 von Philipp Clement. Mit dem Ergebnis ging es nicht nur in die Kabinen, sondern dann auch schlussendlich nach Hause. Man hat ganz klar gemerkt beim VfB, dass Profisupport schon was bringt in der Regionalliga Südwest. Ja. Wahid Fagir gut unterwegs gewesen. Ja. Philipp Clement, Man of the Match, der hat das komplette Spiel aufgezogen. Da konnte man wirklich nicht meckern. Frank Farnhorst hat nachher gesagt, dass der Spieler sogar proaktiv auf ihn zukam. Ja, er hat gemeint, unter der Woche, er würde gerne Spielpraxis haben. Farnhorst dann gesagt, können wir gerne machen. Ich erwarte, dass du wirklich vorangehst. Das hat er getan, der Philipp. Ganz starke Leistung. Und auch Lee Eckloff, der 60 Minuten gespielt hat, scheint so langsam aber sicher auf dem Weg zu sein, dass es vielleicht mal wieder für eine Kadernominierung bei Matarazzo reicht in den kommenden Wochen. Und weiter geht's jetzt am Freitagabend. TSG Hoffenheim 2, Dietmar Hauptstadion. Das ist die nächste Aufgabe für die Farnhorst 11, die sich so einen kleinen Befreiungsschlag natürlich dadurch erspielt hat nach 9 sieglosen Spielen in Folge.
Im Dietmar Hauptstadion hat der VfB übrigens mal ein episches Pokalspiel in der ersten Runde in der Verlängerung gewonnen. Und Philipp, du weißt sicher, wer das entscheidende Tor geschossen hat.
Ein Herr namens Czarewicz, wenn ich es richtig weiß.
Absolut richtig. Mario Czarewicz, der übrigens heute eine herausragende Karriere als TV-Experte im kroatischen Fernsehen nachgeht. Und das wirklich, man möchte fast sagen, er ist der Lothar Matthäus Kroatiens.
Mario Czarewicz. Wenn Czarewicz, wir dich nicht hätten, Christian.
Ja, na, solche Dinge. U19 hat einen Punkt geholt. Die haben gespielt gegen Hoffenheim.
Da kannst du gleich im Dietmar Hauptstadion bleiben.
Richtig.
Denn da hat das Spiel TSG Hoffenheim U19 gegen VfB Stuttgart U19 stattgefunden. Der VfB lag zurück, lange zurück, quasi bis Schlusspfiff zurück. Und dann hat TBD einen Bernd Hölzenbein gemacht, sagen die einen. Die anderen sagen, das war ein klarer Kontakt. Jedenfalls gab es 11 Meter für den VfB Stuttgart. Und Thomas Castanaras hat das 2:2 erzielt. Sein 11. Saisontreffer. Und ein dickes rotes Ausrufezeichen insgesamt auch aufgrund seiner Performance. Merkt euch diesen Namen. Ich habe den Sven Mislintat am Rande des Spiels in Dortmund gesprochen, auch zu der Personalie, weil an dem Tag TBD sein Debüt gegeben hat in der Bundesliga und Castanaras 3 Stück gemacht hat, ohne seinen kongenialen Sturmpartner. Und da ist es so, dass die einen oder anderen erinnern sich noch, Christian hat es auch schon angesprochen, diese Folge mit Thomas Krücken, als wir viel über das Konzeptionelle in der Nachwuchsarbeit der Stuttgarter gesprochen haben, da fiel immer wieder das Wort Spielerzentrierung. Ja? Das heißt, ganz viele Maßnahmen in der Trainingsarbeit werden eben auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgesprochen oder abgestimmt. Das ist auch bei Thomas der Fall und so konnte er die letzten 6-7 Monate endlich einen großen Sprung machen und hat ja schon den ein oder anderen Einsatz bei Frank Farnhorst in der Regionalliga zu verzeichnen, auch in der letzten Saison schon. Und ich wäre nicht überrascht, würde der irgendwann mal demnächst auch im Training von Rino Matarazzo auftauchen. Und wenn es nur darum geht, ihn für seine starken Leistungen der letzten Woche zu belohnen.
Und weiterhin Spitzenreiter ist die U17. Die Jawohl. Hat im schönen Saarland einen Auswärtssieg eingefahren.
Jawohl, 3:0 bei der SV Elversberg im schönen Stadion an der Kaiserlinde. Ja, muss man wissen. Es ist ein Traum dort, ist weiterhin Tabellenführer und hat jetzt die aus dem American Football bekannte Bye Week. Das heißt, sie sind spielfrei, weil 21 Mannschaften in der Staffel Süd. Und es gibt ja in dieser Saison keine Hin- und Rückrunde, sondern es wird nur in einer Runde gespielt. Das heißt, einmal gegen alle und dann entsteht eine Abschlusstabelle und das war's. Und daher haben die Jungs von Markus Fiedler frei diese Woche. Und wenn wir schon bei Belohnungen sind oder waren gerade, die vielleicht für Thomas Castanaras hier nichts ansteht, Dennis Simon hat seine heute an diesem Mittwochmorgen bekommen. Der junge Mann, der mit 15 in der U17 spielt und auch in der deutschen Nationalmannschaft U17 unlängst debütierte, auch schon für die U19 gespielt hat gegen 3 Jahre ältere Jungs, der hat heute seinen 16. Geburtstag gefeiert und durfte zum ersten Mal im Profitraining mitmachen. Als kleines Geburtstagsgeschenk gibt's Videos im Netz. Seht ihr, wie Steffen Krebs, der Torhütertrainer, Dennis Simon, dieses große Torhütertalent, trainiert. Und der hat seinen Profivertrag auch schon. Ich bin gespannt, was wir demnächst noch von ihm hören werden. Lesen werdet ihr sicherlich was, denn ich werde demnächst mal ein paar Takte dazu zusammenschreiben, wer eigentlich dieser Dennis Simon ist und was der VfB Stuttgart dafür ein großes Torhütertalent in seinen Reihen hat. Bevor wir jetzt aber auf die alte Dame blicken, das Duell in Stuttgart am kommenden Wochenende und der Carlos nochmal einen Ricola-Bonbon verhaften kann, werden wir uns nochmal in die Werbepause begeben.
Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB-Podcast Podcast und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App herunterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
Bin übrigens in den vergangenen Tagen gefragt worden, Philipp, ob wir uns auch einen OnlyFans-Account zulegen für 30 Euro monatlich. Ich kann euch da draußen sagen, nein. Und jetzt reden wir wieder über Fußball. Heimspiel gegen Hertha BSC, Sonntag 15:30 Uhr, der zweite Teil dieses Doubleheaders. Die ersten 3 Punkte gegen Mainz sind eingefahren. Carlos, wie blickst du dem Spiel jetzt am Sonntag entgegen, gegen die Hertha?
Ja, mit einem Lächeln, weil es kommt ja ein alter Bekannter mit Tyfon Korkut, der ja in Stuttgart auch ein paar Spuren hinterlassen hat und der, wie ich, sich dazu entschieden hat, in Esslingen zu wohnen. Also da bin ich mal gespannt, wie Tyfon Korkut in der Kürze der Zeit die Hertha neu sortiert. Ja, das kann ganz interessant werden.
Mit der Frage, wie sich die Hertha unter ihrem neuen Trainer Tyfon Korkut möglicherweise sortiert, hat sich auch unser Taktikexperte auseinandergesetzt, Jonas Bischofberger. Und er versucht uns mal so einen kleinen Einblick zu geben in die mögliche Wundertüte Tyfon Korkut.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Hertha BSC steht gerade vor einer interessanten Situation mit Tyfon Korkut neu auf der Bank. Der ist als Trainer ja nicht unbedingt der Wegweiser in die Zukunft, sondern steht schon sehr klar für einen Weg der Rückbesinnung bei Hertha. Die hatten ja ihre beste Zeit in der jüngeren Vergangenheit unter dem eben entlassenen Pal Dardai vor einigen Jahren und haben damals sehr schlichten Fußball gespielt. Das heißt 4-4-2, Mittelfeldpressing, diszipliniertes Verteidigen, Konterspiel und eben aus den sehr wenigen Chancen, die sie hatten, das absolute Maximum rausholen. Von dieser Spielweise ist Dardai vor allem in seiner zweiten Amtszeit jetzt ein bisschen abgerückt. Er hat auch mal Dreierkette spielen lassen und gerade in den vergangenen paar Spielen hat Hertha auch sehr hoch verteidigt, was, muss man sagen, ziemlich in die Hose gegangen ist und dazu geführt hat, dass sie hinten enorm gewackelt haben und auch einfach Spiele verloren haben. Tyfon Korkut wiederum ist jetzt halt exakt der Trainer, der für den Fußball von Hertha BSC im Jahr 2016 steht. Für diesen im besten Fall super effizienten, graue Maus, langweiler Fußball. Und interessanterweise hat Hertha auch nach wie vor den Kader für genau diesen Fußball. Sie haben zum Beispiel sehr lauf- und defensivstarke Mittelfeldspieler, wie zum Beispiel Askasiba, Toussaint, Darida oder auch Mittelstädt über links, der ja auch Außenverteidiger spielen kann. Sie haben auch viele Mittelstürmer für ein mögliches 4-4-2. Das heißt, der Kader deutet jedenfalls darauf hin, dass Korkuts Schlachtplan ein ähnlicher sein könnte wie damals beim VfB. Das heißt, kompaktes Verteidigen als Einheit, starke Kettenmechanismen und nach vorne eben das Maximum aus einfachen Mitteln rausholen. Wenn es so kommt, ist aber unwahrscheinlich, dass die neuen Mechanismen in der kurzen Zeit sofort eingespielt sein werden. Hertha könnte also vielleicht doch erstmal noch Lücken offenbaren, aus denen der VfB Kapital schlagen kann.
So groß ist die Wundertüte für mich ehrlich gesagt gar nicht. Denn ich habe das schon die Tage, glaube ich, mal in unserem Chat gehabt, Christian. Ich finde das einen starken Move. Unseres Einzelhandelskaufmann aus dem Stuttgarter Halsschlag, Freddy Bobic, hat das gut gemacht, denn du weißt halt einfach, was du bekommst, wenn du Taifun Korkut holst. Ja? Für die Aufgabe, für die man ihn geholt hat, nämlich die Hertha zu stabilisieren und in der Liga zu halten, ist er genau der richtige Mann. Das hat er mehrfach nachgewiesen, dass er genau das kann. Arg viel mehr kann er meiner Ansicht nach nicht, aber das ist meine Meinung. Ja, er darf mich gern widerlegen und mir das Gegenteil beweisen, aber für eine Mannschaft, gespickt auch mit der einen oder anderen individuellen Qualität, in der Situation, in der Hertha gerade ist, ist Taifun Korkut genau der richtige, meiner Ansicht nach. Und er hat ja letzte Woche das Spiel gegen Mainz in Stuttgart gesehen, war wie so oft, ich glaube, er ist fast jede Woche da, wenn der VfB ein Heimspiel hat, hat dann die kurzen Wege, ist da wirklich also eigentlich immer zu Gast, hat sich angeschaut, was den VfB gerade ausmacht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er das transferieren kann auf seine neue Mannschaft aus Berlin-Charlottenburg.
Du hast schon recht, und ich musste auch ein bisschen zurückdenken an die ersten Spiele unter Taifun Korkut beim VfB. Da gab's in seinem ersten Auftritt ein Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg, also auch unangenehm, schwieriger Gegner, hat aber ein recht solides 1-1 geholt. Mario Gomez hat damals meines Wissens das Tor erzielt. Und dann hat sich der VfB insoweit stabilisiert, als er halt viele 1-0-Siege auch daheim eingefahren hat, dann gegen Gladbach, dann ist er da ganz, ganz gut reingestartet, und das ist wirklich genau das, was du sagst. Ich glaube, aus Sicht der Hertha ist das jetzt ein ziemlich smarter Move sogar von Freddy Bobic, weil die Bäume ausreißen werden sie in dieser Saison sportlich nicht mehr, sich für den Europapokal qualifizieren auch nicht, sondern es geht jetzt auch für die Hertha einfach drum, die Klasse zu halten und dann zu schauen, wie es weitergeht. Und dafür finde ich auch, ist Taifun Korkut mehr oder minder der richtige Mann. Ich finde das nur ein bisschen interessant, dass er in dieser Saison alles anders ist im Vergleich zur vorigen. Da war es immer so, da wurden die Trainer nach VfB-Spielen gefeuert. Bayer Lorzer, Favre, you name it. Aber dass jetzt das erste Mal der VfB wieder in der Lage ist, dass ein Gegner kommt mit neuem Trainer, macht die ganze Geschichte durchaus spannend. Carlos, auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß wird der Bus, den die Hertha möglicherweise im VfB-Stadion parken wird am Sonntag?
Also, wenn er Santiago Ascacibar aufbietet, dann wird der Bus an der einen Stelle ein bisschen kleiner sein. Aber man kennt ja auch hier die, sag ich mal, die Kampfkraft, die Energie, die in dem argentinischen Mittelfeldspieler steckt. Also auch da wird es ein Wiedersehen geben. Es ist tatsächlich so, dass Taifun Korkut, und das hat er damals beim VfB auch gemacht, ein Trainer ist, der zunächst immer versucht, die Defensive zu stabilisieren, da klare Kompaktheit, Geschlossenheit herzustellen, der auch ein, wie soll ich sagen, Freund ist von klaren Hierarchien in der Mannschaft. Da gibt es oben, da gibt es unten. Ja, und also er arbeitet zwar auf moderne Art und Weise, wurde ja auch fußballerisch ein Stück weit in Spanien sozialisiert, aber in ihm wohnt auch noch so ein bisschen ein Oldschool-Trainer. Ja, er ist so die Mischung.
Das hat er gelernt auf der Waldau oben als erst Jugendspieler und dann später seine ersten Schritte als Profi. Habe ich mal lang mit ihm drüber gesprochen, wie ihn das auch geprägt hat. Denn damals herrschte noch ein ganz anderer Wind. Da wurden Fotos noch in Schwarz-Weiß geschossen und da hast du ja ganz schnell Ansagen bekommen. Hättest du dich als junger Nachwuchsspieler über das ein oder andere hinweggesetzt. Ich habe gerade mal tatsächlich auch Google bemüht.
Ach, sag
bloß. Ich habe einfach nur die Schlagworte Carlos Ubina, Taifun Korkut eingegeben. Willst du wissen, welcher Artikel mir als allererstes auf unseren Portalen von der Suchmaschine vorgeschlagen wurde?
Unbedingt.
Ein Pro und Contra von dir und dem Kollegen Hinrichsen überschrieben mit der Frage, ist der VfB Stuttgart reif für die Europa League?
Oh mein Gott.
Was sagst du da jetzt?
Ja, da könnte man fast in Erinnerungen schwelgen, weil ja mit Taifun Korkut ging es am Ende der Saison, ich will nicht sagen steil bergauf, aber bergauf, und es gab eine Reihe von 1-0 Siegen, aber wir Freunde erinnern uns, es gab am letzten Spieltag in München auch einen ganz anderen Sieg.
Es gab ein 4-1 und nicht wenige sagen, es war mit der Hauptgrund dafür, warum der VfB Stuttgart wenige Wochen, Monate später wieder gegen die Würzburger Kickers angetreten ist, anstatt gegen sonst jemanden. Aber Carlos, weißt du noch, welche Position du eingenommen hast im Pro und Contra?
Ich vermute das Contra.
Ja, natürlich. So gut, gut getippt. Aber auch, also ich meine, ich habe es mir gerade jetzt nur überflogen, aber ich meine, da steht natürlich schon auch das drin, über das wir jetzt gerade reden. Denn Korkut hat es geschafft, diese Achse aufzubauen, eine klare Hierarchie, damals mit Gomez und Gentner beispielsweise, die da
Bartstuber.
Bartstuber, die da eine tragende Rolle gespielt haben, ja, und auch drin geblieben sind, auch wenn sie mal eine Woche Grütze gekickt haben, weil er eben wusste, ich brauche diese alte Garde sozusagen, die mir vorangeht, und das hat einfach funktioniert für dieses halbe Jahr sogar sehr gut. Und
ja, man muss sagen, er hat die alte Garde, Entschuldigung Philipp, aber er hat sie ja nicht nur ins Funktionieren gebracht, sondern ob das Mario Gomez war, Christian Gentner, aber auch Holger Badstuber, die haben wirklich eine ganz, ganz starke Rückrunde dargespielt. Ja, ich erinnere mich vor allem an Christian Gentner, der wirklich bärenstark über Wochen gespielt hat.
Kommen wir nochmal zurück, Christian, zum Abschluss. Wir haben heute eine Sonderlänge, aber auch eine Sondersituation mit entsprechenden Themen. Deswegen nochmal einfach der Blick drauf auf das, was der VfB Stuttgart jetzt braucht am Wochenende. Ich habe ja seit Wochen immer wieder schwadroniere von den 3G, ja. Giftig, gallig, geil drauf sein. So, also, und das eben im Endeffekt das, was der VfB jetzt gegen Mainz auch zeigen konnte, auch schon gegen Dortmund in Ansätzen. Und das ist für mich, wie gesagt, eine der ja Kernaspekte, die wieder auf den Platz gebracht werden müssen, wenn es denn gegen Hertha mit dem nächsten Erfolg klappen sollte. Wie seht ihr es?
Ja, und da kann ich den Bogen spannen zu dem, was wir in unserem ersten Block hatten, als wir über das Mainz-Spiel gesprochen haben. Es ist sehr wichtig, dass Spieler wie Dinos Mavropanos, Omar Marmoush auf dem Platz stehen. Das ist genau das. Du musst auch diesen Askar Sibas und diesen galligen Spielern der Hertha Paroli bieten. Ja, ich persönlich, ich bin mal gespannt, wie die Hertha aufgestellt sein wird, aber ich freue mich auf das Tête-à-Tête möglicherweise zwischen Dinos Mavropanos und Davy Selke. Also ich glaube, die könnten sich auch das eine oder andere Plätzchenrezept austauschen auf dem Rasen am Sonntagnachmittag. Also das wird vermutlich eine emotionale Geschichte, eine vielleicht auch schmutzige Geschichte, ja, fußballerisch schmutzig. Da muss der VfB die Stirn bieten, und ich bin aber eigentlich ganz guter Dinge, dass das funktionieren sollte. Und ja, was das nackte Ergebnis angeht, ja, ich bin echt mal gespannt, wer sich die Tabelle anschaut. Wir haben das vorher schon angesprochen, der VfB hat 13, die Hertha 14. Für mich läuft das möglicherweise auf ein schnödes Remis raus. Wie seht ihr es?
Hier werden schon Ergebnistipps verlangt. Dann bringe ich meinen Klassiker.
Jetzt bin ich gespannt.
2-1 für den VfB. Kann das auch kurz und knapp begründen. Die Blaupause für das Spiel liegt vor. Man braucht nur auf Freitagabend gegen Mainz 05 schauen. Man braucht es nur wiederholen. Und schon steht am Ende das 2-1.
Ich habe mich selbst die ganze Zeit nebenher so eine kleine, immer zum Stift greifen sehen. Ich habe mir eine kleine Strichliste gemacht, wie oft ich mit Carlos Urbina einer Meinung bin in dieser Sendung. Und es ist erschreckend oft der Fall, ja. Und da ich die letzten zwei Wochen mein Weihnachtsgeld aufgebessert habe mit zwei korrekten Ergebnistipps auf den VfB Stuttgart, einmal 1-2 in Dortmund und einmal 2-1 gegen Mainz, gehe ich erneut mit Herrn Urbina mit, Hand in Hand, zum knappen Erfolg gegen die alte Dame am Sonntag.
Aber ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich freuen würde, wenn ihr recht behalten würdet, ja? Fände ich gut.
Ich setze einen Fünfer. Fünfer geht immer. Ich setze einen Fünfer. Aber nochmal, was vielleicht eine Sache, die wir noch nicht besprochen haben, die ich tatsächlich auffällig fand, sowohl in Dortmund auch schon, aber jetzt auch gegen Mainz, gab es letzte Saison situativ auch schon. Ich habe es hier überschrieben auf unserem Sendungstitel mit lange Naht als Stilmittel. Ja, also den klassischen Vortrag einfach mal mit einem langen Ball. Der VfB hat die Spieler dafür. Mavropanos kann das gut, Kempf kann das gut, Ito kann das gut. Gegen Dortmund war das ein Bestandteil des Rezepts, was in Dortmund wirklich Probleme bereitet hat. Gegen Mainz noch mehr. Ich glaube, das werden wir auch gegen die Berliner am Wochenende sehen, denn der VfB hat nicht nur die Spieler von hinten raus die das eben können, diese Bälle spielen. Er hat jetzt auch wieder den Spieler vorne, den er braucht für diese Bälle, nämlich Omar Marmoush.
Ja, er hat ja nicht nur Omar Marmoush, er hat ja dann als Joker mit Silas noch einen Spieler in der Hinterhand, der wahrscheinlich weiter über Einsatzminuten aufgebaut wird, der solche Bälle auch sehr gut verarbeiten und verwerten kann. Und mit ihm kommt ja überhaupt ein weiteres Element ins Spiel, eine gewisse Unberechenbarkeit, auch mit Abschlussqualität, die dem VfB ja über Monate gefehlt hat.
Darüber haben wir am Anfang ja noch gar nicht gesprochen, Philipp. War das geil oder war das geil am Freitag, als er eingewechselt wurde?
Ja, ich fand's schade, ehrlich gesagt. Und zwar unter dem einen Gesichtspunkt, dass die Lage das Stadion nur zu 41% auslasten ließ. Ne? Also wären da 60.000 Mann drin gewesen, wäre das ein Moment für die Ewigkeit geworden. Ja, also ich glaube, selbst die 25, die da waren, haben es uns auf der Pressetribüne fast unmöglich gemacht, uns zu verständigen in dem Moment, wo der junge Mann zur Auswechselbank getrabt ist. Und dann dieser Moment nach dem Spiel, als die Mannschaft hüpfend, sogar mit Sascha Kalajdzic, der sich von der Tribüne noch runter begeben hat, hüpfend mit der Kurve feiert, und dann rufen die den Jungen raus und sagen, tritt vor einfach und hol dir deine Belohnung ab, im Endeffekt, für deine harte Arbeit in der Reha. War ein spezieller Moment, der leider am kommenden Sonntag aller Voraussicht nach fehlen wird. Und darüber sprechen wir morgen, am Freitagmorgen, in unserer Spezialausgabe. Geisterspiele, kommen sie zurück? Sind sie schon zurück? Wir werden alles aufarbeiten rund um die Lage, was das Thema Fans angeht. Und bedanken uns ganz herzlich bei Carlos Ubina für die Expertise, die Eindrücke und die vielen Strichler auf meiner Liste in den letzten fast 180 Minuten, Heidenei, beinahe.
Ja, ich habe zu danken, dass ich mal wieder sozusagen mit euch das sprechende Dreieck bilden durfte.
Vielen Dank, Carlos. Gerne jederzeit wieder. Und Philipp, eine Frage habe ich noch an dich jetzt zum Abschluss. Was machen wir jetzt eigentlich mit dem angebrochenen Nachmittag?
Der ist sehr gut. Da können wir leider nicht weiter drauf eingehen. Ich bin einfach nur froh, dass Carlos vom sprechenden Dreieck und nicht vom tragischen Dreieck gesprochen hat. Das wäre wiederum eine Brücke zum kommenden Gegner mit Vreni Bobic an sportlicher Entscheiderstelle. Leute, das war's für diese Woche.
Wie immer gilt, alle Infos zum Spiel gegen die Hertha lest ihr bei uns in der App am Sonntagnachmittag, am Montag, am Tag danach. Da seid ihr immer gut informiert und natürlich auch um all die anderen Themen, über die wir heute sprechen konnten. Bis nächste Woche, Leute.
Podcast statt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.